Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Mike Ecker, SVP-Nationalrat aus St. Gallen, direkt aus einer Kommissionssitzung hier. Danke, Mike, dass du da bist und zum Wohl.
Danke vielmals für die Einladung, Dominik.
Wir haben ein Bier aus dem Kanton Schweiz, weil es Sommer ist, weil es warm ist. Erfrischung tut immer gut. Jetzt das grosse Thema bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber auch hier in der Session, die Verträge insgesamt mit Beilagen 1899 Seiten. Hast du schon alles gelesen?
Nein, ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich bin mich für Seite am Durcharbeiten. Und umso mehr, dass ich von diesem Vertrag lese, umso mehr kommt es erwachen und zu erstaunen über die Verhandlungsergebnisse auf der Schweizer Seite. Die sind, glaube ich, nicht ganz zufriedenstellend, wenn man aber genau hineinschaut.
Das tun wir noch genau besprechen. Du bist Mitglied von der Umwelt- und Energiekommission. Tust jetzt du speziell die sieben Sachen schauen? Oder was interessiert dich vor allem an diesen Verträgen?
Ja, ich glaube, das sind schon die verschiedenen Knacknüsse, die mich interessieren. Und das sind die grossen Leitlinien. Das ist zum einen die sogenannte Schutzklausel, die eigentlich gar nichts Neues ist, wenn ich den Vertrag genau studiere. Ist ja gross von Beat Jans als Feuerlöscher präsentiert worden. Für mich ist eher ein Rahmenblöser, weil wir haben im heutigen Personenfreizügigkeitsabkommen im Artikel 14 bereits die Möglichkeit, um eigentlich einen gemischten Ausschuss einberufen, wenn wir wirtschaftliche, soziale oder gesellschaftliche Nachteile haben. Wir hatten mal von 8'000 Leuten geredet, die zusätzlich reinkommen. Heute sind wir bei 60'000 bis 80'000 Personen aus dem EU-Raum. Der Bundesrat hat die Schutzklausel nie angewendet und jetzt wird uns hier präsentiert, aber mit der neue Schutzklausel, da werden wir dann durchgreifen als Bundesrat. Wieso soll er es jetzt machen, wenn er es vorher nicht gemacht hat?
Gut, Sie sagen natürlich eben, jetzt können wir es eher machen, weil man dann als Schiedsgericht gehen kann. Ich spiele jetzt ein bisschen Beat Jans, ich hoffe, ich mache das einigermaßen gut. Nein, aber das Argument ist ja eben, weil wir jetzt so einen Mechanismus hinten dran haben, können wir das eher machen. Bis jetzt hätte man es nicht können machen, weil man einfach im gemischten Ausschuss, in dem Gremium, das es bis jetzt gibt, einfach immer aufgelaufen ist.
Das ist ja ein Feuerlöscher, wie es der Beat Jans präsentiert hat. Also das wäre der langsamste Feuerlöscher, den ich jemals gesehen habe. Weil wenn man mal den Ablauf, und das kann man auf der Bundesseite nachschauen, wie der wird von sich gehen. Zuerst wäre mal Abklärung im Bundesrat, dann noch in der zuständigen Kommission, dann im Parlament, dann noch bei den Kantonen. Und wenn man sich dann einig wird, dass man möchte den gemischten Ausschuss anrufen oder einberufen, dann würde man das machen. Dann geht es in den gemischten Ausschuss. Wenn es keine Einigung gibt, dann geht es vor das sogenannte Schiedsgericht. Wenn es auch dort keine Einigung gibt, dann gibt es vom EuGH eine entsprechende Rechtslegeausordnung. Und egal, ob übrigens das Schiedsgericht uns Recht gibt, mit ihrer Zuwanderungsfrage oder nicht. Das können in beiden Fällen, und das steht so drauf, in beiden Fällen können Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden gegen die Schweiz. Also ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn.
Es ist, als ich es gelesen habe, ich muss auch sagen, also das findet ihr alles im Änderungsprotokoll zum Freizügigkeitsabkommen. Ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und als ich das gesehen habe, dann dachte ich, ja, warum macht ihr das vorher? Der Beat Jans würde sagen, ja, es ist eben dann weniger schlimm. Also die Sanktionen oder eben Ausgleichsmassnahmen, die würden weniger schlimm ausfallen. Aber am Schluss ist es gleich. Hast du das Gefühl, die Zuwanderung wird zunehmen oder wird sie gleich bleiben, wie sie jetzt ist mit diesen Abkommen? Das wollen ja die Leute wissen.
Ich glaube, sie wird sogar noch zunehmen, weil man tut ja noch zusätzlich erleichtern in der ganzen Zuwanderungsfrage. Im Bereich Familiennachzug etc. hat es dort auch noch Verstärkungen drin. Das ist übrigens auch eine Antwort auf meine Interpellation, ob das jetzige Abkommen nicht gegen die Bundesverfassung verstoßt aufgrund von der angenommenen Masseneinwanderungsinitiative.
Man will den Leuten sagen, dort steht drin, der Bundesrat darf keine internationalen Verträge unterzeichnen, wenn sie dem Masseneinwanderungsartikel widersprechen. Genau. Und du hast nämlich gefragt, aber das widerspricht ja, und weil ja nichts von Kontingent drin ist. Genau. Und was hat der Bundesrat dann gesagt?
Und der Bundesrat sagt, nein, es sagen eigentlich keine grossen Änderungen mit dem Vertrag gegenüber geltendem Recht. Somit sagt das zulässig, ausser eben, dass man im Bereich von Familiennachzug etc. nochmal Erleichterungen schaffen tut. Das ist einfach ein krasser Widerspruch zum ersten Satz, den er in der Antwort schreibt. Und somit verstoßt es aus meiner Sicht gegen die Bundesverfassung. Und da werde ich nochmal nachhaken.
Ja, und ich meine, du wirst nachhaken, aber der Bundesrat kann ja fast nicht mehr zurück, weil wenn er nämlich das, wenn er das würde zugeben, dass es so ist, dann müsst ihr eigentlich sagen, fertig mit der ganzen Geschichte.
Ja, gibt es natürlich in der Antwort nicht so klar zu. Er sagt einfach, es wird nicht eine erhebliche Zunahme geben. Aber das mit der unpräzisen Wortwahl oder nicht klaren Zahlen, das kennen wir ja, oder? Wo wir über Personenfreizügigkeit dazumals abgestimmt haben, hat man von 8'000 im Abstimmungsbüchli geredet. Eben heute sind wir bei 60'000 bis 80'000 im Schnitt. Also ich hätte einfach auch gerne mal verlässliche Zahlen, Daten und Fakten, so wie man es ja von uns auch erwartet.
Das haben wir einmal gefragt, bei einer Medienkonferenz, und man gibt jetzt keine Zahlen im Moment. Oder vielleicht auch gar nie, ja. Weil man natürlich sich das letzte Mal einen blauen Fuß, eine rote Nase oder so geholt hat. Jetzt sagt der Ignazio Cassis, ja, das sei das Beste, was man hätte rausholen können.
Nein, da bin ich absolut nicht einverstanden. Wir können ja auch ein anderes Thema beleuchten, zum Beispiel die ganzen Kohäsionszahlungen. Aktuell sind es pro Jahr etwa 150 Millionen Franken, die wir an die Europäische Union dürfen überweisen. Neu mit dem Vertrag sollen es dann 350 Millionen sein. Dazu kommen dann noch Beiträge an Forschungsprogramme etc. Also ein unglaublich hoher Betrag. Es wird uns dann immer so verkauft, wir müssen da zahlen. Das ist quasi Marktzutrittsprämie. Ich frage mich einfach, wieso das die Schweiz das einzige Land auf dieser Welt ist, das so eine Marktzugangsprämie zahlen muss. Es wäre mir neu, dass China für den Export in die Europäische Union so eine Prämie zahlt, dass die USA so eine Prämie zahlt. Also wieso sollen wir uns da entsprechende Beute lassen. Auch da setze ich ein ganz klares Fragezeichen, ob da wirklich gut verhandelt ist und ob es im Sinn von der Schweizer Bevölkerung verhandelt ist. Ich glaube, viel mehr sollten wir, und das heisst ja auch immer, die SVP hätte keine andere Lösung, doch, wir haben andere Lösungen, das im Freihandelsabkommen, da ist die Schweiz weltmeisterlich unterwegs, 33 Abkommen mit 43 verschiedenen Ländern. Wieso 43 verschiedene Länder und 33 Abkommen? Es gibt natürlich auch Abkommen mit mehreren Ländern. Und auch ein Altbundesrat von der FDP, ein Hans-Rudi Merzeit, das ist doch der Königsweg. Wir brauchen nicht einen Vertrag, wo nachher institutionelle Fragen aufdiktiert oder geregelt werden. Das gibt es nicht in Freihandelsabkommen. Der Hans-Rudi Merz hat im Interview gesagt, da wäre ihm neu, dass der indische oder indonesische Staat der Schweiz nachher könnte Rechtsvorschriften machen. Mit der EU hätten wir nachher den Fall. Also das wäre ein Novum, wo nicht im Positiven wäre. Und dann wäre der dritte Punkt, der EuGH. Der wird die demokratischen Rechte, und das ist der wichtigste Punkt, von der Schweizer Bevölkerung beschneiden. Und das ist ein No-Go.
Es ist natürlich, ich glaube, das muss man auch den Leuten sagen, aber das Komische ist, es ist klar, wer exportieren muss, muss ein Gesetz vom Land, das er exportiert, muss er einhalten. Du kommst selber aus der Lebensmittelbranche ursprünglich, ich meine, das ist allen klar. Aber dass wir das auch noch übernehmen müssen ins inländische Recht, das ist schon ein bisschen speziell. Und man muss, oder weil Befürworter sagen ja immer, ja, wenn man exportieren will, das sind die Regeln vom Binnenmarkt, die muss man einhalten. Ja, die muss man einhalten. Das war immer schon so gewesen.
Richtig.
Aber dass man sie übernehmen müssen, ist der andere Punkt. Oder? Genau. Aber kann man das den Leuten so erklären? Ist das, oder ist das nicht, sind wir dann nicht zu fest in den Details?
Nein, ich denke nicht, oder? Die dynamische Rechtsübernahme, die du ansprichst, das ist einfach etwas, das dann kommt und dann erwartet wird, dass man die Schweiz übernehmen. Wenn man uns nicht einig wird, ja, dann kommen wir vor das Schiedsgericht. Wenn man nicht Recht bekommt oder sich dort nicht einig wird, dann wird es nach europäischem Recht entsprechend ausgelegt. Der EuGH tut ja nicht entscheiden. Er legt es einfach aus. Aber die Auslegeordnung vom EuGH ist dann wiederum für das Schiedsgericht bindend. Und das ist ja ein totaler Wahnsinn. Und da wird nachher im Parlament genau so rauskommen, dass bei jeder Debatte, wo wir sagen, das Recht möchten wir nicht übernehmen von der Europäischen Union, die Gegner werden sagen, ja, aber dann gibt es Sanktionen vom Europäischen Gerichtshof, respektive eben von dem Schiedsgericht. Und durch das wird Demokratie eingeschränkt. Und das sagt nicht nur die SVP, sondern es gibt auch wirklich Staatsrechtler wie Paul Richle, wo ganz klar zum Schluss kommt, wenn man diesen Vertrag so unterzeichnet, dann werden nicht nur Bundesparlamente beschnitten, sondern auch kantonale Regierungen oder eben auch die Bundesregierung, sprich der Bundesrat und am Schluss auch die Bevölkerung.
Also der Andreas Klei ist auch noch so einer, der hat gesagt, wenn der Bundesrat ehrlich wäre, dann müsste er eigentlich eine Einschränkung von der direkten Demokratie noch mit, auch noch vorschlagen, damit es übereinstimmt. Jetzt möchte ich schon ein bisschen noch ins Stromabkommen gehen. Oder? Ich meine, das finde ich schon auch noch verrückt. Dort, das wäre ein Abkommen, das wir zusätzlich machen. Das wird uns verkauft. Dann ist die Stromversorgung sicherer, oder? Wir sind sicher, dass wir auch im Winter, in den 2-3 Monaten, die schwierig sind, genug Strom haben. Was sagst du da dazu?
Ja, ist einfach schwierig, oder? Zwei Kranke haben noch nie einen gesunden gegeben, sagt man in der Wirtschaft, wenn kranke Konzerne miteinander fusionieren. Und da ist es eigentlich in Betracht auf die Stromversorgung ja gleich. Wenn wir einfach mal Deutschland als Beispiel nehmen, absolutes Desaster, oder? Die sind aus der Kernenergie überhastet ausgestiegen. Jetzt müssen sie irgendwie über Kohlekraftwerke über neu diskutieren, haben selber eine Unterversorgung. Und die sollen uns dann im Ernstfall mit Strom, mit einer Stromversorgung helfen. Da bin ich nicht überzeugt. Denn auch die Stromnetzqualität in der Europäischen Union. Die müssen Investitionen tätigen ins Stromnetz von etwa 800 Milliarden Euro. Also auch die Schweiz muss grosse Investitionen in diesem Bereich
machen. Ja, aber irgendwo 50 Milliarden.
Genau, 50, 60 Milliarden Schweizer Franken. Und auf das wollen wir uns dem verlassen. Ich glaube, in der Strompolitik müssen wir endlich uns dazu durchringen, dass wir die inländische Produktion so hoch wie möglich halten können. Über Kernenergie endlich wieder diskutieren, weil wir brauchen Bandenergie. Und selbstverständlich, neben der Kernenergie kann man noch über erneuerbare Wasserkraft, Photovoltaik etc. reden. Aber wir haben jetzt ja klar gesehen, das reicht nicht allein. Wir brauchen am Schluss das Thema Kernenergie. Es geht heute, Stand der Technik, nicht anders. Mhm. Und da müssen wir offen sein und da müssen wir investieren und uns nicht auf irgendwelche Partner verlassen, wie die Europäische Union, weil die müssen sich selber helfen.
Mhm. Aber Befürworter sagen, ja nein, es geht ja einfach darum, dass das Swiss Grid, also das ist die Netzfirma und die Handelsfirmen, dass die können mehr handeln, besser handeln, weil sie heute von diesen Gremien, die es hier gibt, sind sie ausgeschlossen. Ja, wir müssen doch mit denen zusammenarbeiten. Gerade weil beim Strom ist es ganz wichtig, dass im gleichen Moment, wo der Strom gebraucht wird, auch gleich viel Produktion kommt. Das ist ja ein bisschen schwierig. Und wenn wir da ausgeschlossen sind, ist es schon ein bisschen riskant.
Du hast es gerade selber erklärt, oder? Der Strom sucht sich den Weg selber. Und die Schweiz ist eine Drehscheibe. Man kann uns gar nicht ausschliessen. Also die EU braucht die Schweiz als Drehscheibe, zum Beispiel Verbindung nach Italien, Verbindung nach Frankreich.
Genau, wir liefern ständig Strom.
Also, ja. Es läuft, der Strom fließt auch durch die Schweiz durch. Und da kann man nicht einfach politisch unterbinden. Das wird zu einem Desaster führen. Was wir brauchen, sind technische Abkommen, technische Verträge, dass man es dort finden kann, dass wir so eine Zusammenarbeit auch entsprechend suchen. Und dann glaube ich schon, die EU ist auch wiederum interessiert, um mit oder ohne so einem Vertrag mit der Schweiz zusammenzuarbeiten, weil wir sind doch das Wasserschloss von Europa und wir können zur richtigen Zeit eben dann allenfalls auch Strom exportieren und so der europäischen Netzstabilität helfen. Also man muss zusammenarbeiten und da ist das Abkommen sekundär.
Als ich das angeschaut habe, das neue Stromabkommen, ist mir aufgefallen, wie riesig der Geltungsbereich ist. Also da ist ganz viel von diesen Themen, wo ich mache so ein bisschen Energiepolitik seit etwa 10 Jahren, also fast alles, was wir je besprochen haben, von Wasserkraft, Reserven sowieso, die müssen wir dann nach 6 Jahren, muss Brüssel uns erlauben, dass wir eine Wasserkraftreserve haben in den Bergen im Winter. Aber auch ganz andere Themen, wie dass wir organisiert sind, Marktliberalisierung, die ganze, auch zum Beispiel, was der Standardstrom ist, habe ich gelesen. Also im Moment ist bei uns ja festgelegt, der Standardstrom ist ein bestimmter Anteil, muss aus dem Inland kommen. Richtig. Das geht nachher nicht mehr. Also Brüssel tut uns vorschreiben, dass wir nicht dürfen zuerst schauen dürfen, dass wir den inländischen Strom verbrauchen, wenn wir ihn haben. Ja. Also der Geltungsbereich ist fast unendlich.
Ja, also wir haben jetzt schon eine totale Überregulierung im ganzen Strommarkt. Nachher kann dann auch noch Brüssel mitreden. Und jeder, der sich mit Brüssel schon mal auseinandergesetzt hat, weiss eigentlich, dass die ganze Bürokratie nicht weniger wird sein und vor allem eben der Einfluss nachher von der Europäischen Union. Wir geben die Trümpfe aus der Hand im Bereich von der Wasserkraft etc. Und das ist ganz, ganz ein gefährlicher Tanz, den wir hier betreiben mit dem Stromabkommen aus meiner Sicht.
Jetzt der Albert Rösti sagt, nein, ich finde das Stromabkommen gut, das müssen wir haben. Was sagst du, das ist ja dein Parteikollege. Ja,
ich kenne den Albert, ich war mit ihm selber 4 Jahre lang in der UREC gewesen und ja. Albert Rösti ist jetzt Bundesrat und dort gilt das Kollegialitätsprinzip und da haltet er natürlich entsprechend ein. Aber ich darf auch sagen, ich kenne ihn so gut und merke, wenn er für etwas brennt und wenn er vielleicht für etwas ein bisschen weniger brennt. Und meine Analyse wäre, er brennt jetzt nicht wahnsinnig für das Abkommen. Gut. Ich glaube, er hat auch schon mal ganz früh gesagt, so ein Abkommen sei also nicht absolut zwingend für die Schweiz. Das hat er, glaube ich, sogar in einem Interview mit
der Zeitung
mal gesagt.
Genau. Und ich meine auch, ich finde überhaupt bei dieser Debatte, wir müssen aufpassen, weil je nachdem, wie es rauskommt. Am anderen Montag, das Land ist immer noch da, wir haben es immer noch gut. Sogar Ignacio Cassis hat diese Woche gesagt, die Schweiz wird Schweiz bleiben, auch wenn das abgelehnt wird am Schluss. Oder? Darf man, glaube ich, einmal noch eine positive Nachricht sagen?
Bin ich mir nicht ganz so sicher, oder ob die Demokratie.
Wenn es abgelehnt wird.
Wenn es abgelehnt wird, ja, dann ist es so. Aber wenn es angenommen wird, ob wir dann eben von der Demokratie haben, die gleichen Freiheiten noch dürfen wahrnehmen, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht müssen wir noch einen Punkt ansprechen aus meiner Sicht. Das reden ja alle. Wir brauchen den Vertrag für die Wirtschaft, für die Stabilität von dem Land. Und auch da muss ich einfach wieder sprechen. Also jegliche Kennzahlen sprechen eigentlich dagegen. Die Schweiz ist sehr stabil unterwegs. Die Schweizer Wirtschaft ist sehr prosperierend. Die wächst, die entwickelt sich positiv. Das kann man bei der Europäischen Union nicht sagen. Wenn man einfach mal den BIP-Vergleich anschaut, pro Kopf, in der Schweiz etwa 94'000 Euro und in der EU 42'000 Euro. Die Arbeitslosenquote vielleicht noch in der Schweiz 3,9%, in der EU 5,9%. Dann haben wir ein deutlich höheres Realeinkommen. Die Staatsverschuldung in der Schweiz deutlich tiefer wie in der EU. Also jenste Kennzahlen, die staatswirtschaftlich relevant sind, sprechen eigentlich für die Schweiz und nicht unbedingt für die EU. Und ich frage mich immer, will man sich denn ernsthaft gegen runter nivellieren? Ich habe mal gelernt, man muss eigentlich immer zum Besseren schauen.
Ja, der Simon Michel, FDP-Nationalrat Solothurn, würde jetzt sagen, wir sind so gut, weil wir eben vor allem die Exportwirtschaft einfacher kann in die EU exportieren. Und genau das, er hat mir in der Session, wir sind da mal ein bisschen fast zusammengeraten, hier im Vorzimmer West. Er hat gesagt, wir sind die dagegen sind. Also auch du, Wirtschaftszerstörer.
Ja, der Simon Michel hat das auch schon beim Rahmenvertrag 1 gesagt. Kann man mal erlauben, um ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten von der Entwicklung seit dem Abbruch vom Rahmenvertrag 1 von der Ipsomed rauszusuchen.
Das ist seine Firma?
Genau, das ist seine Firma. Der Gewinn von der Ipsomed ist um 27% gestiegen. Ich glaube, der Umsatz um etwa 70%. Und der Aktienwert von seiner Firma um 140% seit dem Abbruch vom Rahmenvertrag 1. Also es kann nicht so schlimm gewesen sein für den Herrn Michel und für seine Firma. Das zeigt eben genau eins. Er macht einen guten Job, indem er so gute Produkte herstellt. Und darum ist er auf dem internationalen Parkett mit dieser Firma erfolgreich und nicht wegen irgendwelchen Verträgen, die sehr lang und sehr ausführlich und viel mehr Bürokratie bringen.
Jetzt nur noch zur Energiepolitik. Eigentlich vom Kern. Also du hast gesagt, wir brauchen mehr inländische Produktion. Das sagt auch der Albert Rösti. Er sagt, kurz- und mittelfristig sind das neue Erneuerbare oder Wasserkraft, die 16 Projekte. Jetzt ein Beschleunigungserlass jagt den nächsten. Aber irgendwie, es stockt immer noch. Ich weiß nicht, was braucht es noch an Beschleunigung? Da läuft ja eigentlich nichts.
Was wir brauchen, wenn wir wirklich eine sichere Stromversorgung wollen, dann müssen wir Kernenergie wieder forcieren, dann müssen wir über das debattieren. Es darf kein Technologieverbot geben, wenn es um die Energieversorgung geht, weil es zeigt sich ja eins, wir werden viel mehr Strom bis 2050 brauchen. Wir brauchen jetzt in der Schweiz etwa 57 Terawatt, bis 2050 reden wir von 70 bis 80 Terawatt. Gleichzeitig haben wir immer noch den beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie, wo dann natürlich nochmal 23 Terawatt Kompensation wird benötigt. Und ich glaube, dort müssen wir ansetzen, weil das Szenario ist einfach nicht realistisch. Und das zeigt eben den grossen Widerspruch, den Links-Grün da forciert hat. Oder wir haben gesagt, bei der Energiestrategie 2050, wir können gut aus dieser Kernenergie raus alles mit erneuerbar machen. Heute sehen wir, es geht eben nicht. Es führt zu immensen Mehrkosten. Und statt, dass man das Thema einmal lösen und beheben, sagt Links-Grün, ja, bei der Dekarbonisierung, da geben wir dann gerade auch noch Schub. Netto null, was bedeutet das, wenn man die ganzen Heizungen auf Wasser- und Luftwärmepumpen umstellt, dann brauchen wir dort wieder mehr Strom. Wenn man den Verkehr umstellt und elektrifiziert, brauchen wir mehr Strom. Also es wird nochmal beschleunigen und das führt einfach zu riesigen Problemen. Und dann muss man irgendwann die Traumwelt, glaube ich, mal verloren und in der Sachpolitik in dem Land machen.
Jetzt sei natürlich der Greta Gysin ist da gesessen vor 3 Wochen, der Roger Nordmann ist da gesessen vor 4 oder 5 Wochen. Die sagen, das ist alles eine Träumerei, das funktioniert nicht, Träumerei, du bist ein Träumer, weil AKWs sich A nicht lohnen und B kommen zuerst in 30 Jahren, das ist eh zu spät.
Nein, da muss ich klar widersprechen, es kann ja auch einen Beschleunigungserlass geben, wenn es um Kernenergie geht.
Da wärst du dafür?
Ja, ja, der politische Wille muss da sein. Am Schluss tragen wir eine entsprechende Verantwortung für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Und es nützt nichts, wenn uns das einfach Milliarden von Franken kostet und am Schluss haben wir noch zu wenig Strom. Weil wenn es wirklich den Blackout oder den Klapp führt, wie es in Portugal oder Spanien passiert ist, genau. Oder? Dann haben wir wirklich größere Probleme und riesige Kosten. Da rechnen wir pro Tag, wenn wir so ein Szenario von rund 2 Milliarden Franken. Also da ist die ganze Covid-Krise, was finanziell anbelangt, ein laues Lüftchen, wenn so etwas in der Schweiz eintritt. Mhm. Und da haben wir Verantwortung zu übernehmen und nicht irgendwelche Träumereien den Leuten zu verkaufen, sondern wir müssen eben Sachen und Realpolitik machen.
Mhm. Aber auch so Axpo, also die Anbieter, die Produzenten von Strom, sagen, ja, wir brauchen mehr Windrädchen und so, das brauchen wir jetzt dringend.
Ja, das ist sicherlich der aktuelle Mainstream. Sie machen ja Malbüchlein, um da schon die Kleinsten entsprechend zu sensibilisieren. Aber ich muss einfach widersprechen, oder? Am Schluss haben wir den Auftrag, eben die Energieversorgung zu gewährleisten. Das ist auch ein verfassungsmäßiger Auftrag, den wir haben. Und dann müssen wir entsprechend den auch durchsetzen. Und da muss man den Leuten einfach auch zeigen, was denn von ihnen erwartet wird. Weil wenn man schaut, wer die Eigner von einer Axpo beispielsweise sind, dann sind sehr viele Kantone etc.
Auch St. Gallen, glaube ich.
St. Gallen ist da drin. Und ich glaube, wir dürfen auch Ansprüche stellen und nicht einfach nur Wünsche oder Vorstellungen von ihnen entgegennehmen.
Und was ist der Anspruch denn? Inländische Produktion, oder?
Inländische Produktion und nicht Investitionen
in Norwegen oder genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Mike Hecker, danke vielmals für deinen Auftritt. Jetzt ist Sommerferien. Gehst du irgendwo in die Ferien?
Nein, ist nicht geplant. Ich darf durcharbeiten und freue mich dann.
Und Rahmenabkommen lesen.
Und studieren. Aber wir werden sicher ein paar schöne Wandertage in der Schweiz verbringen.
Wunderbar. Und ein Bier dazu trinken. Unbedingt. Danke vielmals für den Besuch, danke fürs Gespräch und ein anderes Mal.
Danke vielmals, Dominik. Cheers.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann tun den Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen, schreibt mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein beim nächsten Gespräch direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Merci, gute Zeit.